Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht der australische Dichter, Musiker Chris Mann. Er war einer jener australischen Künstler, die auf Einladung des Kunstradios an der heurigen Ars Electronica teilgenommen haben. Neben einer Koproduktion mit dem Komponisten Warren Bird realisierte Chris Mann im oberösterreichischen Regionalradio sein Projekt Hundegeschichten. Diesem wird vor allem der zweite Teil der Sendung gewidmet sein. Doch zunächst Biografisches.
Geboren 1949 in Melbourne als Sohn jüdisch-deutscher Flüchtlinge, begann er Mitte der 60er Jahre als Autor und Komponist zu arbeiten. Von seinen Eltern wurde ihm eine solide Grundlage über das Werk Bertolt Brechts vermittelt. Weiters waren seine Eltern Pioniere auf dem Gebiet ethnografischer Aufzeichnungen. Neben einem Kunststudium beschäftigte sich Chris Mann intensiv mit der chinesischen Sprache. Seit den frühen 70er Jahren hat sich der Schwerpunkt seiner Arbeiten von extrem schwierigen, obskuren Stücken auf einen entspannteren und zugänglicheren Stil verlagert. Zugleich mit dieser Verschiebung verstärkte sich die soziale Relevanz seiner Arbeit. Die Liste jener, mit denen er zusammenarbeitete oder korrespondierte, umfasst so bekannte Namen wie Karl-Heinz Stockhausen, John Cage oder den Kunsttheoretiker Michael Baldwin. 1977 ging er nach Paris, um unter der Schirmherrschaft der UNESCO ein Forschungsprojekt über die akustische Grammatik natürlicher Sprachen aufzubauen und zu koordinieren. Wieder zurück in Australien, arbeitete er in verschiedenen Städten als Artist in Residence und lebt nun in St. Kilda im Staat Victoria. Sein fundamentales Interesse gilt der australischen Sprache unter Einbeziehung des Slang, mit einem feinen Gefühl für die Rhythmik, die Qualitäten der Klangfarbe, der Tonhöhe und der Intonation. Die intellektuelle Analyse der Sprache ist beeinflusst von Wittgenstein und Husserl, sowie einem ausgeprägten Interesse für die Sprachen verschiedener Kulturen und die gesprochene Alltagssprache.
Das erste Beispiel des heutigen Abends ist die Arbeit Quadrophonic Cocktail. Für dieses Stück benutzte Chris Mann die Möglichkeiten des staatlichen australischen Senders ABC, indem er auf vier verschiedenen Sendekanälen vier verschiedene Texte lesen ließ. Bei den Texten handelte es sich um Jonathan Swifts Gullivers Reisen, Daniel Defoe's Robinson Crusoe und die Antipoden des Dramatikers Richard Broome. Gemeinsam ist diesen Texten, dass sie sich, vor der Entdeckung Australiens entstanden, mit der Existenz des damals noch imaginären Kontinents beschäftigten. Der vierte Text war das Tagebuch eines Erkundungsreisenden entlang der westaustralischen Küste.
Having been condemned by nature and fortune to an active and restless life, in 2 months after my return, I again left my native country and took shipping in the Downs on the 20th day of June 1702 in the Adventure. Captain John Nicholas, a Cornishman commander, bound for Surat. We had a very prosperous gale till we arrived at the Cape of Good Hope, where we landed for fresh water. But discovering a leak, we unshipped our goods and wintered there, for the captain, falling sick of an ague, we could not leave the Cape till the end of March. We then set sail and had a good voyage till we passed the Straits of Madagascar. But having got northward of that island and to about 5 degrees south latitude, the winds, which in those seas are observed to blow a constant equal gale between the north and the west, where, from the beginning of December to the beginning of May, from the 19th of April began to blow with much greater violence and more westerly than usual,
viz. That I was in an island environed everywhere with the sea. No land to be seen, except some rocks which lay a great way off, and two small islands less than this, which lay about 3 leagues to the west.
We were in latitude 25 degrees, 30 minutes, and in the afternoon our cook died, an old man who'd been sick a great while.
Ein ebenfalls weithin publiziertes und sehr erfolgreiches Projekt von Chris Mann war Blue Moon, 1985 ebenfalls in Zusammenarbeit mit der australischen Rundfunkanstalt ABC realisiert.
We made it a project where we collected 100 versions of the song Blue Moon and played them every morning on the radio at 3:03. It was basically a conceptual grant. Now, Blue Moon was interesting because the chord changes from Blue Moon represent about 60% of all popular music. And all of the high art, avant-garde, serious, academic composers that I know used to be at one stage or another cocktail pianists. So they all know this. So I was interested in the idea of doing versions and that you would learn more about any composer by giving the audience a constant reference. So we had, as I say, 100 versions, and it was like a crash course in the 20th century.
Wir sammelten 100 Versionen von Blue Moon und spielten jeden Morgen 8:03 eine davon. Blue Moon war deshalb interessant, weil die Akkordwechsel dieser Nummer ca. 60% der gesamten Popmusik repräsentieren. Außerdem waren alle Avantgarde-Hochkunstkomponisten mit ernsthaftem akademischen Hintergrund irgendwann einmal Cocktailpianisten. Das heißt, sie alle kennen diese Nummer. Ich habe mich immer für Versionen interessiert. Ich glaube, das Publikum lernt auch viel mehr über den einzelnen Komponisten, wenn es einen konstanten Bezugspunkt hat. Wir hatten, wie gesagt, 100 Versionen. Es war schon fast ein Schnellkurs in Musik des 20. Jahrhunderts.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for.
Leider ist uns keine dieser Auftragsversionen von Blue Moon zugänglich. Wir haben stattdessen die Version, Sie werden es kaum glauben, von Bob Dylan gewählt. Aber auch ohne Beispiel führt uns das Projekt näher zum Schwerpunktzentrum von Chris Manns Arbeit, der vergleichenden Wissenschaft oder der Erforschung von Low-Tech-Informationssystemen, wie er an anderer Stelle desselben Interviews sagt und was am deutlichsten vielleicht in seinen literarischen Arbeiten in Erscheinung tritt. In einem Interview 1983 erklärte er:
Seemannsgarn, Intonationsspiele, Springseilreime, Witze, Nonsenswörter. Ich denke, das ist die Tradition, in die ich mich einfüge. Ich denke, es ist eine Volkskultur. Ich denke nicht, dass es eine bürgerliche Kultur ist. Ich denke nicht, dass es eine Kunstkultur ist. Es gibt eine regelrechte Tradition dafür, besonders in Melbourne. Es ist vergleichbar mit der Rolle der Dramatiker bei der französischen und der Rolle des Proletkult bei der russischen Revolution.
Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without love of my own.
Man beschäftigt sich mit Sprache als populäres soziales Thema, indem er eine Quintessenz des gesprochenen australischen Englisch destilliert. So versucht er, die Fesseln der englischen literarischen Tradition zu überwinden, indem er eine demokratischere, authentischere Form des Sprachgebrauchs in der Literatur aufzeigt. John Cage verglich seine Arbeit mit dem James Joyce von Finnegan's Wake. Philosophische Argumente werden gegen populären Sprachgebrauch ausgespielt. Das Aufbrechen der Standardgrammatik führt zu kompakten Verdichtungen von Bedeutungen. Dazu kommen fallweise elektronische Verfremdungen, die seinen Texten eine besondere radiophone Note verleihen, so wie im folgenden Beispiel, dem Stück Of Course.
Of course, recognizing something is a lie,
is a way of participating in the truth. Like, yes, is a form of saying what, the negative of what is what?
The negative of what?
Oh, yeah.
Mix that apple and the bad fact, apple agree. In a postmodern environment, being a victim is a legitimate form of publication. The romantic requires,
Sicherlich wird uns österreichischen Ohren die Rezeption einer derartigen Arbeit nicht gerade leicht gemacht. Glücklicherweise hat Chris Mann auch noch ganz andere Seiten aufzuweisen. So das Projekt Covers. Diesbezüglich will ich vorausschicken, dass Unterhaltsamkeit und Witz immer ein Teil von Chris Manns Stücken sind und dass, wenn sich dieser Aspekt in den Vordergrund schiebt, es nicht heißen sollte, der Künstler habe sich nun der seichten Unterhaltungskunst verschrieben. Auch das Folgende ist Teil eines Gesamtwerks eines sehr konzeptionell orientierten Künstlers und unter dem Aspekt der bereits erwähnten vergleichenden Erforschung von Low-Tech-Informationssystemen zu verstehen. Low-Tech, sonst als Gegenpol zu High-Tech zu verstehen, bedeutet hier einfach, schlicht, volkstümlich. Ein Avantgarde-Künstler greift unbefangen in die Ramschkiste der populären Massenkultur.
Shaking all over. Just the way that you say goodnight to me. Brings that feeling on.
Shaken All Over von Johnny Kidd and the Pirates, allerdings in etwas merkwürdiger Tonqualität. Die beiden Stereokanäle wurden benutzt, um auf der einen Seite das Original, auf der anderen Seite gleichzeitig eine Coverversion des Originals zu spielen, das heißt dasselbe Lied von einer anderen Band kopiert. So entstanden die seltsamen Verschiebungen und Überlagerungen, die Sie soeben hörten. Was aber steckt hinter diesem akustischen Gag?
In the late 50s and early 60s, the way they protected the local music industry was they unionized it in a certain way. American and English singles that were produced were given to a local band to make a cover of, or another version, to try and reproduce it. And this local version was given preferred airtime. The band were given about between 2 and 3 weeks to make the copy, or the copy is a prejudiced word already, and then they were given 3 weeks preferred airtime, and so it was only after 5 weeks that the original was then released.
In den 50er und 60er Jahren wurde die lokale Musikindustrie sozusagen vergewerkschaftet. Heimischen Bands wurden brandneue Singles amerikanischer Bands gegeben, damit sie davon Coverversionen machen. Den einheimischen Versionen wurde bevorzugte Sendezeit gegeben. Sie hatten 2 bis 3 Wochen Zeit und erst nach 5 Wochen wurde das Original freigegeben.
Chris Mann interessierte in diesem Zusammenhang, wie Englisch als internationale musikalische Sprache funktioniert. Er fragte sich, wie Leute in Gebieten wie Asien und im pazifischen Raum Englisch lernen. Sie lernen Englisch vom Rock'n'Roll. Englisch hat musikalische Klänge wie Diphthonge und Nasalisierungen, die es in anderen Sprachen nicht gibt. So wurde Englisch als musikalische Sprache erst in der Post-Strawinsky-Schönberg-Ära interessant, da es sich nicht eignet, klassisch oder romantisch zu singen. In diesem Zusammenhang kritisiert er die Entwicklung in der auralen Sprachkultur, die geprägt ist durch den vorherrschenden Einfluss des Englischen in der Musik.
Ars Electronica, Hundegeschichten.
Über das oberösterreichische Regionalradio wurde die Bevölkerung aufgefordert, Hundegeschichten zu erzählen. Wieder interessierte sich Chris Mann für Versionen ein und derselben Sache. Und es meldeten sich auch zahlreiche Hörer, die gern eine Hundegeschichte zum Besten geben wollten. Im Studio Oberösterreich wurde Chris Mann gefragt, wo denn nun die Kunst bei den Hundegeschichten bleibe.
My background is, I work in a thing called compositional linguistics, so I'm interested in language systems. And I'm interested in theories of information. And notions of grammaticality.
Mein Gebiet ist kompositorische Linguistik. Ich interessiere mich also für Sprachsysteme und für die Informationstheorie und Begriffe der Grammatikalität. Ganz besonders interessiert mich die gesprochene Sprache und diejenigen ihrer Aspekte, die sich nicht unter Begriffe der Grammatik einordnen lassen oder in Begriffe der Eindeutigkeit. Also kurz und gut, ich interessiere mich für all das, das Wittgenstein nicht interessiert hat. Mich interessiert der Klatsch, die Kategorie des Fehlers, das Wortspiel, der Wortwitz, kurz die Sprache als Low-Tech-Informationssystem.
So, vor einiger Zeit haben wir uns entschlossen, uns einen Hund zu halten. Wir haben einen Sohn, der war damals 10 Jahre alt und der war gelegentlich alleine. Der größte Aspekt war dann die Schützerfunktion, die der Hund übernehmen sollte. Wir haben ihn da seinerzeit sehr kurz gehabt, vielleicht 3-4 Tage, und waren bei einem bekannten Bauern im Mühlviertel eingeladen. Es war fürchterliches Sauwetter, haben den Hund voller Freude mitgenommen, um diesen Bauersleuten den Hund vorzuführen. Und wie wir dorthin gekommen sind, hat die Bäuerin gerade geputzt und haben uns natürlich furchtbar geniert, diesen verdreckten Hund da mit in die Stube zu nehmen, haben ihn angehängt draußen beim Kuhstall mit einer Leine, haben uns gedacht, naja, es wird er schon durchstehen, halbe Stunde, die wir uns da drinnen in der Stube aufhalten, wird er überstehen da draußen. Und wir sitzen keine 10 Minuten, hört man fürchterliches Jaulen, also eine ganz einsame Gegend, rundherum Stille, bis auf das Prasseln vom Regen und dieses Sauwetter. Und das Jaulen ist immer näher gekommen und die Bäuerin grinst schon, macht die Stubentür auf, ist der Hund draußen gesessen mit durchgebissener Leine, treuherzig uns anschauend. Also war fürchterlich glücklich, dass er rein durfte und hat die Leine ihm durchgebissen. Und es war der erste Beweis, dass er nicht die Freiheit gesucht hat, obwohl er, wie wir ihn bekommen haben, sehr verwildert war. Das war mal der erste Beweis. Und dann haben wir sehr viele nette Erlebnisse mit ihm gehabt, unter anderem dass er sich unheimlich akklimatisiert hat. Er ist ein Stadthund geworden, ein Wohnungshund, und hat sich an die Gewohnheiten der Familie total angepasst. Und die signifikanteste Eigenschaft, die sich herauskristallisiert hat, ist diese, dass er unser Kind total beschützt. Und das haben wir auf folgende Art bemerkt. Wir gehen gern abends noch ein bisschen spazieren. Und sobald wir die Wohnung verlassen, haben wir bemerkt, dass der Hund ein eigenes Geräusch verursacht. Zuerst sind wir nicht draufgekommen, was das war, aber wir haben dann, waren dann ein bisschen aufmerksamer und sind draufgekommen, er macht sich die Kinderzimmertüre auf und legt sich aufs Bett unseres Kindes. Und interessant ist eines, sobald wir das Stiegenhaus wieder betreten und ein Stockwerk unter unserer Wohnung sind, hört man das Klimpern der Hundemarke. Und sobald wir die Wohnungstür öffnen, liegt der Hund in seinem Stöbel, auf seiner Decke, als wäre nichts geschehen. Schaut uns treuherzig an. Allerdings verrät ihn die offene Kinderzimmertür und die warme Stelle an der Duschen. Also ich glaube, es ist ganz offensichtlich, eine größere Beschützerrolle könnte er nicht mehr übernehmen.
I'm also interested in taking it seriously as a formal theory of information. We need.
Ich nehme sie also, die Hundegeschichten, als eine formale Theorie der Information sehr ernst. Und dazu braucht man eine Konstante. Man braucht Zugänglichkeit, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Und es ist notwendig, dass das Ganze auch im Alltag anwendbar ist. Das heißt, man ist, wenn man in diesem Bereich arbeitet, auf der Suche nach Dingen, die nicht aufdringlich oder bedrohlich sind. sondern leicht verständlich und freundlich und von einer Form, die den Leuten angenehm ist. Und das sind die Kriterien für eine Arbeit für die Hundegeschichten. Dazu kommt, dass jeder eine Hundegeschichte weiß.
Ich weiß nicht ungefähr, wann das war. Vielleicht vor 25 Jahren. Es muss kurz nach dem Tod von meinem Mann gewesen sein. Frau Ingenieur hat mir wieder ihren Ehre an Posten, war das, was war denn das für sich? Ein Kokospaniel zur Pflege gebracht. Und da bin ich bin eher wie so traurig gewesen. Habe ich mir gedacht, Jesus, die Ehre muss nur Eisel gehen. Jetzt habe ich mir gedacht, verbindest das mit dem Friedhof gehen, nicht? Weil zum Grab von meinem Mann. Ja, ich nehme die Leine und wir gehen am Friedhof. Denke ich mir schon vor ein Haus, ja, da stehen ja mehr Hund. Hm, hat man nichts gedacht dabei. Ja, am Friedhof ist ungefähr vielleicht, wie lang denn? 20 Minuten zum Gehen gewesen. Die Hunde wären noch wie mehr. Große und kleine. Jetzt hat man gedacht, ja, was ist denn das? Und ich fürchte eigentlich auch Hunde, speziell die Großen. Da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und wir gingen, ja, ich komme am Friedhof näher, weiß ich, 5, 6, 7 Hunde waren da mit. Hinten, ich gehe zum Grab, sind der Lichter an. Ja, die Hunde haben überhaupt nichts gekannt, die sind auf die Gräber umeinander gesprungen wie ein Arisch. Jetzt war mir das schon so peinlich, nicht? Weil man denkt, na, Maria, wenn mich da wer sieht, nicht ich mit den Hunden. Jetzt bin ich halt dann, habe mich halt schleunigst am Weg gemacht und habe geschaut, dass ich heimkomme. Ja, es ist alles gut gegangen und habe die Tür zugesperrt. Ich gehe dann in die Küche und rieche mir was zum Essen und sitze halt dort so gemütlich. Auf einmal macht es einen Scheiberer. Was war das jetzt, der Einbrecher? Das ist nämlich schon inzwischen finster geworden. Und ich fürchte, Hund und Einbrecher und so Verschiedenes. Ich bin recht Angsthase. Jetzt habe ich mir gedacht, soll ich rausgehen oder soll ich nicht rausgehen? Und wie ich so denke, wer kommt einer? Der Neuwirt Puppi, der Raucherdackel, ist der durch die Scheiben von der Glastür, der ist auch halt mit einem zweiten Hurra draufgesprungen und das war das Glas nicht so dick. Glas gebrochen gewesen, der Vorhang runtergerissen und der Puppi ist da gestanden. Voller Freude, dass er zu der Ehre gekommen ist. Ja, so war die Geschichte.
Was erwartet sich Chris Mann von seinen Hörern, wenn er sie Hundegeschichten erzählen lässt, wurde er des Weiteren gefragt.
Like the Blue Moon Project, which was...
Also the dog stories.
Yeah, okay. Yeah, but it's the same thing. But it's exactly the same. It's the studying of versions. So there are similarities and there are patterns. A dog story is, it's a bit like a rhyming couplet, a very simple rhyming scheme. Or like a times table at school or any of those things.
Genau wie das Blue Moon Projekt sind auch die Hundegeschichten eine Untersuchung von Versionen. Es geht um die Ähnlichkeiten, um Muster. Hundegeschichten sind ähnlich wie Couplets oder einfache Gedichtformen oder Schulstundenpläne.
Hank Bull mischt sich ein mit der Bemerkung:
One way that's interesting to think of it is simply as a theme and variations. Like Mozart will write a small theme and then give you 20 or 30 variations on it. So in this case, the theme or the idea is dog stories, and each person gives you a slightly different story, and it makes an interesting aesthetic pattern. Yeah. You hear, you know, everybody will say the same, probably, in each dog story, the same combination of words will appear once or twice. I had a dog once.
Man kann die Hundegeschichten wie ein Thema mit Variationen von Mozart betrachten. Hier ist das Thema Hundegeschichten. Und jeder Erzähler gibt seine Version und daraus entsteht ein interessantes ästhetisches Muster. Und wahrscheinlich tauchen in vielen Sätzen auch die gleichen Sätze und Muster auf, wie zum Beispiel, ich hatte einmal einen Hund.
Chris Mann geht dann auch noch auf die kulturellen Unterschiede ein, die durch ein Projekt wie Hundegeschichten deutlich gemacht werden. Wir aber durchbrechen jetzt das formale Muster der Hundegeschichten und kehren wieder zurück zu Covers. Und zwar mit dem bekannten Hit Rag Doll von der Gruppe Four Seasons, gecovert von der australischen Gruppe The Deltones und das natürlich gleichzeitig. Thank you. Immer wieder ist der sehr aktuelle, zeitgeistige Begriff Low-Tech gefallen. Nun wollen wir hören, wie Chris Mann zum Gegenteil steht, was er über High-Tech denkt.
I have a position on High-Tech, which would take a long time to explain. But the, essentially, I think what rock and roll is about is advertisements for High-Tech.
Es würde zu lange dauern, meine Einstellung gegenüber High-Tech zu erörtern. Aber ich glaube zum Beispiel, dass die Rock'n'Roll-Musik eigentlich nichts anderes war als Werbung für High-Tech. High-Tech hat politische und gesellschaftliche Implikationen, die mir nicht sehr gefallen und die ich nicht unterstütze. Ich halte die Stimme für den interessantesten Erzeuger von Geräuschen und Klängen. Manchmal benutze ich auch Computer für eine High-Tech-Manipulation der Stimme. Trotzdem halte ich das akustisch für nicht besonders reizvoll. Die interessantesten Klänge für mich sind akustische und in dieser akustischen Welt wiederum die menschliche Stimme.
High-tech manipulation of voice. It's not actually acoustically particularly interesting. And still the most interesting sound for me is acoustic, and the most interesting sound in an acoustic environment is human voice.
Eine Geschichte, die ich erzähle, glaube ich, das ist die schönste. Das war zu einem Zeitpunkt, so im Frühling, kann ich mich erinnern, das ist schon sicher 10 Jahre her. Da haben wir gerade ein kurzes Jahr vom Tierheim gehabt, oder nicht einmal, ja. Und da haben wir ungefähr schon geahnt, was mit ihm los sein wird. Da hat er schon auf seinen wahren Charakter sozusagen schließen lassen. Und da war keine Meinung, wir waren damals unten bei der Donau, beim Flösser, also ein Gasthaus. Und da ist vorne der Abel und wir steigen neben das Auto aus und steht direkt neben uns ein Gendarm, der hat das Auto überprüfen lassen, sein Dienstfahrzeug. Und ich weiß nicht, es ist ziemlicher Wind gegangen und plötzlich buckt sich der Gendarm. Und in dem Moment, wo er sich runterbückt, beißt der Hund von hinten wirklich war fest rein, ne? Ich meine, in Hintern. Und das, ich habe wesentlich alles runtergefallen und gedacht, das ist aus, vorbei. Also das kostet uns jetzt mindestens 1.000 oder was ich was. Und Gott sei Dank waren aber so viele Leute rundum, die sind gerade rausgekommen aus dem Gast, dass die da zugeschaut haben und die hatten wirklich Festbissen gehabt. Das hat aber auch gemerkt, der zuckt zusammen und ich habe schon geschaut, ob er nicht vielleicht da irgendwie jetzt uns da größere Schwierigkeiten macht und plötzlich fangen die Leute zum Lachen an, wirklich brüllen, das hat wirklich komisch ausgeschaut. Er schaut in der Runde um, schaut mein Hund an, schaut nach mir und sagt kein Wort, steigt eines Auto, fährt weg. Das war ungefähr die Geschichte.
Hundegeschichten.
Ich hoffe, liebe Hörer, dass die Relevanz von Chris Manns Arbeiten für die Radiokunst auch über kulturelle Barrieren hinweg in dieser Sendung deutlich gemacht werden konnte. Dennoch kann ich mir eine kritische Schlussbemerkung zu Chris Mann als Schriftsteller nicht verkneifen. Es ist nicht zu verleugnen, dass Chris Mann eine, auch aus europäischer Sicht, definierbare Position innerhalb des kulturellen Geschehens der letzten 2 Dekaden einnimmt. Die Wurzeln liegen in den konzeptuellen, formalen und theoretischen Ansätzen der 60er Jahre, etwa durch die Thematisierung der Sprache selbst in der Literatur. Ähnliches kennen wir in Österreich zum Beispiel von Autoren im Umfeld des Grazer Forum Stadtparks. Ähnlichkeiten auch in Bezug zum Ethnografischen gibt es durch die Verwendung des Dialekts auf avantgardistische Art und Weise, etwa bei Artmann. Meine Kritik an Chris Mann entzündet sich nun an dem Punkt, wo die kompositorische Linguistik sich allzu sehr veräußerlicht, wo die Untersuchung von Formen nichts anderes mehr zulässt als Form. Chris Mann bezieht sich auf den Sprachgebrauch und Wortwitz des Volkes. Ein Autor wie Thomas Pynchon tut das ebenso. Doch während sich Mann scheinbar damit begnügt, strukturalistisch vorzugehen, gelingt es Pynchon, den Strukturalismus zu transformieren und in ein verfolgbares, narratives Geschehen einzubinden. Wortspiele, Abzählreime, Seemannsgarn. Die Romane von Thomas Pynchon sind voll davon und niemand würde es wagen, ihn als trivialen Autor zu bezeichnen. Einem Autor wie Chris Mann ist vorzuwerfen, dass ihm nach 20 Jahren Forschung auch einmal etwas anderes hätte einfallen können. Denn dass die Dichter dem Volk aufs Maul schauen müssen, hat schon Brecht gewusst, ganz zu schweigen von Shakespeare. Sie aber, die wirklich Großen, haben die Erkenntnisse ihrer wissenschaftlichen Hintergrundforschung in den Zusammenhang narrativer Makrostrukturen einzubinden gewusst, und zwar als funktionierende, bedeutungstragende Elemente. Bei allem Wohlwollen, was haben wir von der Weisheit, wenn der Weise sie nicht unter das Volk zu tragen weiß? Denken Sie darüber nach, während die Isley Brothers, gecovert von Johnny O'Keefe, ihren Song Shout Part 1 zum Besten geben.
Unsere Trotterhündin hat in 84 Jahren aus der Wildbahn nur einmal 3 Junge gekriegt. Und dann waren die Jungen 14 Tage alt, hat sie vor mir voller Wut 2 Tage um unseren Stallhund gehetzt, ganz wild. Und auf einmal haben wir miau, miau gehört. Und dann ist ein ganz kleines Katzel, haben wir gesehen. Ich habe ihr Milch gegeben und habe gestreichelt. Und der Hund, der mag ja keine Katzen. Wir haben keine gehabt, und der, einer Jagdhund ist an und für sich Katzenfeind für eine Fremde. Jetzt haben wir gesagt, Jessi, so ein kleines Mutti muss man gehen lassen. Jessi, so ein kleines Mutti muss man gehen lassen. Und nach einer halben Stunde haben wir gesagt, umbringen tue ich das nicht mehr. Hat ihm nichts mehr getan. Und nach 2 Tagen auf einmal, wir trauten unsere Augen nicht, jetzt ist das kleine Katze und sauft beim Hund den ersten Tuten fahren. Bei 3 hat es ja gehabt. Und die haben alle gesoffen miteinander. Und wie die Hunde dann größer geworden sind, hat sie die Katze mit dem Schaf gespielt für die Kleinen. Und der Hund ist öfters allein gelegen und die Katze hat allein dann beim Hund gesoffen. Und wenn fremde Leute gekommen haben, die haben das Katze nicht angreifen dürfen, genauso wie ihre Hunde nicht. Und dann 6 Wochen drauf, haben von der Nachbarschaft Leute auf die Nacht spazieren gegangen, haben gesagt, mei, da ist unser Katzel. Wir haben 2 Katzel gekriegt und eins ist gleich davon. Haben sie übrig gesucht und nirgends haben wir es gefunden. Und wir haben uns überdenkt, wer wird uns die Katze gebracht haben. Und sie haben es dann da lassen, weil sie gesagt haben, sie bleibt uns sowieso nicht mehr. Rennen sie wieder davon. Und der Hund und die Katze, die haben alle zeitlebens gut beieinander gewesen. Im Winter, wenn es recht kalt gewesen ist, sind sie zusammengeschlafen. Und unser Hund, der lebt jetzt nicht mehr, aber auf das denken wir nur über.
Nächsten Donnerstag im Kunstradio erleben Sie die Österreich-Premiere des Europa-Reports von Radio Subcom. Das Programm mit dem Titel In Transit entstand als Auftragsarbeit für den ORF und das Museum of Contemporary Arts Los Angeles.